Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, und zwar in Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30. Der Predigtext ist ja angeschrieben, es sind die Verse 18 bis 22. Aber wir beginnen schon einmal ab Vers 15 zu lesen, damit wir den Zusammenhang erkennen. Jesaja 30, ab Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt: Nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Denn du, Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht: Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen: Hinaus. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Es ist vielleicht denen, die schon etwas länger dabei sind, aufgefallen, dass wir uns heute unter einen Text stellen, der an eine Predigtreihe anschließt, in der wir schon sehr lange unterwegs sind. Und der es jetzt eine größere Pause gegeben hat. Aber wir wollen heute in dieser Reihe aus dem Buch Jesaja fortfahren. Die letzte Predigt liegt schon lange zurück. Und darum habe ich jetzt auch noch einmal die Verse auf Vers 15 gelesen, damit wir noch einmal den Zusammenhang erhalten, in dem sich die nun folgenden Verse hier bewegen. Ja, wir hatten gerade beim letzten Mal eben den Vers 15 betrachtet. Ja, und wir haben dort den harten Vorwurf Gottes an das Volk Juda gehört, der da heißt: Ihr habt nicht gewollt. Ja, und wir hatten gesehen, dass sich der Herr dort als der heilige und gerechte Gott gezeigt hat. Ja, der heilige und gerechte Gott, der trotz großer Langmut letztlich die Sünde seines Volkes gerecht bestrafen muss. Er muss es tun. Und die Sünde des Volkes hatte darin bestanden, dass sie ihr Vertrauen ganz und gar von Gott abgezogen hatten. Und sie stattdessen ganz und gar der Welt und ihren Mächten zugewandt hatten. Ja, wie war die historische Situation? Ja, die Situation war so, dass die Armeen Assyriens vor den Toren Jerusalems standen. Etwas, das Jesaja schon lange Zeit vorher prophezeit hatte. Das war jetzt eingetreten. Aber anstatt das zum Anlass zu nehmen, jetzt endlich umzukehren, jetzt endlich das Wort, das Jesaja ihnen gebracht hatte und immer noch bringt, anzunehmen und ihr Heil und ihre Erlösung bei Gott und bei Gott allein zu suchen, stattdessen suchten sie ihre Hilfe nun ausgerechnet in Ägypten. Ja, sie führten Verhandlungen mit Ägypten, mit dem früheren Haus der Knechtschaft. Und nun kündigt Gott also durch Jesaja unmissverständlich das Gericht an. Und diesem Gericht wird nur ein ganz kleiner Teil des Volkes, ein Überrest, entkommen. Ein winziger Überrest, wie ein Mastbaum, ein Pfahl auf der Höhe, auf dem Gipfel eines hohen Berges. Nur der wird gerettet. Vers 17. Und mit diesem Überrest und der Errettung dieses Überrests wollen wir uns nun heute beschäftigen. Denn das Thema der folgenden Verse, ab Vers 18, ist ja zweifellos Errettung. Und diese Errettung wollen wir unter vier Gesichtspunkten betrachten. Ich möchte erstens etwas sagen über die Notwendigkeit der Errettung. Warum ist die Errettung notwendig? Im zweiten Teil soll es gehen um die Zeit der Errettung. Wann wird das sein? Im dritten Teil geht es um das Mittel der Errettung. Ja, wie wird dem Volk diese Errettung zuteil? Und im vierten und letzten Teil soll es dann gehen um die Frucht der Errettung. Ja, was bewirkt diese Errettung im Volk? Erster Teil also die Notwendigkeit. Warum ist es notwendig, errettet zu werden? Das ist eine wichtige Frage. Das ist die grundlegende Frage, die beantwortet werden muss, bevor jemand zu Christus kommen kann. Ja, wir können die Frage auch so formulieren: Warum haben wir Christus so nötig? Viele Leute machen sich große Mühe, anderen Leuten ein wunderbares Leben mit Christus vor Augen zu malen. Aber irgendwie vergessen sie, diese eine Frage zu beantworten. Warum? Es ist auch schwierig, diese Frage zu beantworten, wenn man sich im Bereich des Wohlfühl-Evangeliums, des Wohlfühl-Christus, wie er vielerorts verkündet wird, bewegt. Ja, jemand, der in diesem Leben alles hat oder alles zu haben meint, und dem wird Jesus Christus dann als ein weiterer Wohlstandsartikel angepriesen. Ja, mit dessen Hilfe wird das Leben noch leichter, noch schöner oder komfortabler oder auch sinnvoller. Ein solcher Mensch hat auch immer viele Alternativen. Ja, die Auswahl ist riesig. Also warum ausgerechnet Christus? Warum Errettung? Errettung wovon? Es bringt wenig, Leute, die noch nie zuvor mit dem Evangelium in Kontakt gekommen sind, sofort mit Christus zu konfrontieren. Ja, nicht ohne Grund geht auch der Heidelberger Katechismus anders vor. Ja, in Frage und Antwort 2, wo es ganz grob um die Dinge geht, die man als Christ wissen muss, ist der erste Punkt nicht, ich muss Christus kennen, sondern der erste Punkt ist, ich muss wissen, wie groß meine Sünde und mein Elend sind. Damit fangen wir an. Ja? Erst wenn wir darüber Bescheid wissen, kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, ich muss wissen, das ist dann der zweite Punkt, wie ich aus meinem Elend erlöst werde. Und dort kommt dann Christus ins Blickfeld. Erst dort, vorher nicht. Meine Sünde und Elend. Niemand hört gern Predigten über seine Sünden. Auch das Volk Juda zur Zeit Jesajas hörte das nicht gern. Denn Sünde hat etwas mit unserem Verhältnis gegenüber Gott zu tun. Und wie wir Menschen sind, wollen wir eigentlich von Gott nichts wissen. Und darum redet sich das Volk Juda ein, der Grund für die miserable Lage, in der sie sich befinden, der sei politischer Natur oder militärischer Natur. Darum hören sie auch nicht auf Jesaja. Ja, wenn der ihnen ihre Sünden vorhält und ihnen dieses Elend, in dem sie sich befinden, als Gericht Gottes über ihre Sünde verkündigt. Sondern dann halten sie sich die Ohren zu und schicken ihn weg. Ja, auch das haben wir in diesem Kapitel 30 schon gehört. Nicht in den Versen 10 und 11. Da wird uns Juda so beschrieben als Leute, die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Ja, das war die Situation in Juda. Und das ist eigentlich die Situation heute immer noch. Ja, die größte Herausforderung für einen Evangelisten besteht zunächst einmal nicht darin, den Leuten Christus zu erklären, sondern ihnen zunächst mal den Heiligen Israels zu erklären. Ja? Die Leute müssen von dem Heiligen Gott hören. Ja, dann von dem gefallenen Menschen. Und davon ausgehen vom Zorn Gottes über jeden Menschen. Und erst wenn ich dieses Elend erkenne, dann kann ich auch etwas über den Ausweg, über die einzige Errettung aus diesem Elend hören und begreifen. Ja, Judas Elend ist das gleiche Elend, das jedem Menschen anhaftet. Sie stehen aufgrund ihrer Sünde von Natur aus unter dem Zorn Gottes. Sie stehen im Reich des Todes. Und nur weil wir uns hier im Alten Testament befinden und zudem noch in einem prophetischen Buch, wird das Ganze etwas bildhafter, etwas greifbarer geschildert. Ja, aber wenn wir diese ganzen Bilder und Ereignisse mal zusammensetzen, wie sie uns hier gezeichnet und beschrieben werden, dann kommen wir zu dem Ergebnis, Juda wendet Gott den Rücken zu. Juda verbündet sich mit der Welt. Und darum wird Juda mit der Welt untergehen. Aus eigener Kraft werden sie keinen Ausweg finden. Und sie suchen ihn auch gar nicht. Ja, sie sind völlig blind, völlig unfähig, völlig tot. Und so stolpern sie geradewegs auf den Abgrund zu. Und nicht nur die Leute in Juda, sondern wir ja auch. Ja, wir sind ja genauso, genauso schuldig. Genauso blind, genauso taub, genauso tot und auf dem Weg ins Verderben. Erkennen wir, wie nötig die Errettung ist? Das war das Ganze jetzt aus unserer Sicht. Aber betrachten wir auch mal die andere Seite. Es ist ja nicht nur aus unserer Sicht notwendig, gerettet zu werden. Vielmehr ist es auch aus der Perspektive Gottes nötig, dass wir gerettet werden. Warum? Na, jetzt kommt es nämlich. Weil Jesus Christus vollständig für unsere Sünden bezahlt hat. Ja, Christus hat am Kreuz als Stellvertreter für unsere Sünden bezahlt. Das heißt, vor Gott sind wir nicht mehr schuldig. Also kann er uns nicht verdammen, sondern muss uns im Gegenteil die Erlösung schenken. Aufgrund der Verdienste seines Sohnes Jesus Christus. Das ist eine Notwendigkeit. So wie der gerechte Gott den Sünder ins Gericht und ins Verderben schicken muss, so muss derselbe gerechte Gott denjenigen im Gericht freisprechen, dessen Sünde von Christus getragen worden ist. Und diese Gerechtigkeit Gottes in Christus, das ist der größte Trost, den wir haben. Ja, darum schreibt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 34, ganz, ja, fast kann man sagen, selbstbewusst: Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, wer will uns verurteilen? Nicht einmal Gott kann das mehr. Denn nicht irgendjemand ist für uns gestorben, sondern Christus, der Sohn Gottes, der selbst ohne Sünde war, sich doch so unter das Gericht Gottes gedemütigt hat, bis in den Tod hinein. Gott muss uns freisprechen, er muss uns erretten, um Christi willen. Denn, Vers 18, der Herr ist ein Gott des Rechts. Also, Errettung ist notwendig und sie ist vollbracht. Sie ist vollbracht in Christus. Aber kommen wir nun zum zweiten Teil und fragen nach der Zeit der Errettung. Nicht, denn eins muss uns ja klar sein, wenn wir diesen Text lesen, da war Christus ja noch weit weg. Nicht, unsere heutige Perspektive ist ja, Christus ist gestorben. Aber damals, was hatte Juda, was hatte Israel mit Christus zu schaffen? Der war doch noch viele Jahrhunderte entfernt. Das stimmt. Aber das ändert nichts. Denn auch für das alte Israel gab es keinen anderen Weg der Errettung als Christus. Und darauf deutet unser Vers 18 hin, in dem es heißt, dass Gott mit der Begnadigung seines Volkes wartet. Mit der Begnadigung, ja, das ist ein wichtiges Wort. Es geht in der christlichen Botschaft immer um Begnadigung. Ja, wenn die Bibel von Begnadigung oder von Errettung spricht, dann meint sie niemals eine schnelle Errettung aus irgendwelchen misslichen Umständen. Ja, Umstände, wie Juda hier antraf. Natürlich erwarten wir, dass Gott Lebenssituationen, in denen wir uns befinden, die schwer sind, die unangenehm sind, die vielleicht sogar untragbar zu sein scheinen, dass er die so wendet, dass es uns wieder besser geht. Er kann das tun, natürlich, er ist ja Gott. Und er tut es auch oft, nicht immer. Aber das ist keine Errettung, das ist keine Begnadigung. Das dürfen wir nicht verwechseln. Das ist dann seine Vorsehung, sein Ratschluss. Aber im Grunde geht es immer um etwas anderes. Es geht um die Überwindung unserer Sündenschuld. Es geht um unsere Befreiung von Gottes Zorn. Ja, es geht um den Übertritt von Finsternis und Tod ins Licht und Leben. Und das geschieht nicht einfach so, sondern nur durch den Opfertod Christi am Kreuz. Aber der ist gewiss. Der ist keine Möglichkeit. Der war auch für Juda damals keine Möglichkeit, die irgendwann in der Zukunft vielleicht sich erfüllen würde. Sondern der war schon damals gewiss. Dass Christus ans Kreuz gehen würde, war im Ratschluss Gottes ja von Anfang an schon fest beschlossen. Ja, Christus hat vor aller Zeit, bevor es Welt und Zeit gab, sein Volk in Christus angesehen und erwählt. Also auch war auch das Kreuz immer Teil des Ratschlusses Gottes. Und war auch immer Teil des Handelns Gottes mit seinem Volk. Aber die Zeit, zu der Christus kommen sollte, war einfach noch nicht erfüllt. Und darum wartet der Herr, damit er Juda begnadigen kann. Aber dieses Warten ist kein Grund, an seiner Treue zu zweifeln. Denn eben, der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren, so lesen wir hier. Und weil Gott so ein treuer und verlässlicher Gott ist, kann der Prophet Jesaja gleich im nächsten Vers 19 diese wunderbare Botschaft predigen. Denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr wird gewiss seinem Volk die Gnade in Christus erweisen. Ganz bestimmt, ohne jeden Zweifel. Er hört auf das Rufen seines Zions. Der antwortet zunächst mit einer trostvollen Verkündigung, mit der er den Blick des Volkes aufs kommende Kreuz richtet. Und am Kreuz, da kommt dann die wirkliche Antwort. Ja, Christus wird für den Überrest in Juda kommen. Christus wird sich als Opfer dahingeben. Das ist eine Tatsache. Das ist für uns heute genauso eine Tatsache wie für Juda und Israel damals. Aber wie kommt man nun in den Genuss der Errettung, die Christus dort erwirbt? Es ist ja wunderbar, dass Jesus Christus dieses große Opfer bringt. Aber wie kommt dieses Opfer konkret mir zugute? Und damit sind wir beim dritten Teil angelangt und der Frage nach dem Mittel der Errettung. Und die Antwort finden wir wohl in den Versen 20 und 21. In diesem Abschnitt ist von einem Lehrer die Rede. Oder in anderen Übersetzungen auch von mehreren Lehrern. Aber wir bleiben mal hier bei dem Lehrer. Ein Lehrer. Was ist die Aufgabe eines Lehrers? Ist wohl jeder von uns zur Schule gegangen. Manche gehen immer noch. Oder haben selber den Lehrerberuf ergriffen. Was macht ein Lehrer? Ein Lehrer, gut, der unterrichtet, der vermittelt Wissen, der bildet, der gibt Wegweisung. Und wie tut er das? Nicht, man kann sagen, durch gute Lehrbücher oder anspruchsvolle Unterrichtsmaterialien, vielleicht auch durch sein Auftreten, durch die Art und Weise, wie er mit der Klasse umgeht, Sitzordnung im Klassenraum, und so weiter. Aber das wichtigste Instrument des Lehrers bleibt immer noch das Wort. Ja, gesprochen oder geschrieben, ohne das Wort des Lehrers würde es keine Wissensvermittlung geben. Keine Bildung. Wir würden die Schule genauso dumm verlassen, wie wir sie betreten haben. Und in gleicher Weise tritt der Lehrer oder treten die Lehrer in unserem Text in Aktion? Durch das Wort. Und da es ja in diesem ganzen Abschnitt um das Erlösungswerk Christi geht, sprechen diese Verse natürlich von Christus selbst. Von dem Lehrer. Von dem fleischgewordenen Wort Gottes. und vom Evangelium, in dem uns dieser Christus vor Augen gestellt wird. Ja, der Text redet vom Kommen Jesu Christi selbst und von der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Im Alten wie im Neuen Bund. Aber wenn wir von der Verkündigung sprechen und nochmal auf Juda schauen, wie sah es denn in dieser Hinsicht aus? Welche einzelne Ausnahmen, wie zum Beispiel Jesaja selbst, mal beiseite genommen, müssen wir doch feststellen, dass die Stimme der Leute, die das Wort Gottes verkündigten, verstummt war. Die Prediger waren zum Schweigen gebracht worden. Ja, das hatten wir schon eben kurz gesehen in dem Rückgriff auf Vers 10 und 11. Ja, und im Neuen Testament gibt es mal eine Klage oder besser eine Anklage von Jesus über Jerusalem, ja, wo er auch genau darauf anspricht. Jerusalem, Jerusalem, so sagt er in Matthäus 23, Vers 37, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, und diese Anklage, die Jesus hier ausspricht, ist genauso wie bei Jesaja Teil eines Gerichtsworts. Wenn die Stimme der Propheten verstummt oder zum Schweigen gebracht wird, gewaltsam. Ja, wenn das Wort Gottes aus der Mitte des Volkes verschwindet, wenn es nicht mehr gehört, nicht mehr gekannt wird, dann ist das nicht nur bedauerlich oder beklagenswert. Nein, es ist ein schreckliches Gericht. Denn ohne das klare Evangelium von Jesus Christus kann niemand gerettet werden. Ja, wie schreibt es Paulus in Römer 10 in dieser sehr logischen Kette? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und so weiter. Und dann das Fazit. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja, das war das Drama, nicht nur damals in Juda, das ist auch das Drama in unserer Kirchenlandschaft heute. Ja, Gott vollzieht sein Gericht an einem Volk, das meint, ohne das Wort auskommen zu können. Und da ist es nur folgerichtig, dass er sie gemäß einer anderen Gedankenkette, allerdings einer eher dramatischen, in Römer 1, dahin gibt, in allerlei Verfehlungen. Die nicht mehr nur toleriert werden, geduldet werden, sondern am Ende sogar öffentlich beklatscht und gefördert werden. Ja, und da sind wir ja eigentlich schon in unserer Gesellschaft heute. Das sind die schrecklichen Früchte, die ein Volk hervorbringt, wenn die Lehrer nicht mehr das Wort bringen. Wenn also im eigentlichen Sinn gar keine Lehrer mehr vorhanden sind. Wir müssen also dankbar sein für den Segen, den Gott uns hier in der Verkündigung des Evangeliums schenkt. Also nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten. Ja, es ist ein Segen für Gottes ganzes Volk. Die Predigt des Evangeliums ist keine altmodische Tradition. Es geht auch nicht um akademische Wissensvermittlung, sondern die Verkündigung des Wortes Gottes ist der Weg, um in diese lebendig machende Gemeinschaft mit Christus zu gelangen. Denn durch die Verkündigung des Evangeliums wirkt Gott, der Heilige Geist, den Glauben. Und der Glaube lässt uns dann den Inhalt des Evangeliums, nämlich Christus und sein Heilswerk, ergreifen. Ja, und indem wir es ergreifen, erhalten wir Anteil daran. Und zwar vollen Anteil. Wir werden volle Teilhaber des ewigen Lebens. Darum brauchen wir das Evangelium. Ja, wir brauchen das Evangelium, damit unser Glaube gewirkt, genährt, gestärkt wird. Wir brauchen es auch als Wegweisung. Denn Matthäus 7, Vers 14, der Weg ins ewige Leben ist bekanntlich schmal. Die Gefahr, links oder rechts falsch abzubiegen, ist groß. Die Predigt ist darum Unterweisung. Sie ist auch Zurechtweisung und auch Bestärkung. Nicht? Vers 21, dies ist der Weg, den geht. Geht ihn. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Die Errettung in Christus ist nichts Abstraktes, nichts Theoretisches, das man dann zwar freudig zur Kenntnis nimmt, aber das im weiteren Leben keine Rolle mehr spielen würde. Und damit sind wir beim vierten und letzten Teil der Predigt angelangt, der Frage nach der Frucht der Errettung. Beziehungsweise, wenn wir jetzt dem Text folgen, befinden wir uns im Vers 22. In diesem Vers 22 wird Judas zunächst nochmal an seine traurige Gegenwart erinnert. Ja, das Volk wird daran erinnert, dass es sich von Gott abgewendet hat. Dass es in seinem ganzen Wesen, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Handlungen Gott den Rücken zukehrt und sich den Götzen verschreibt. Ja, hier werden jetzt goldene und silberne Bilder genannt. Aber in diesen Figuren tritt der Götzendienst ja hier nur beispielhaft sichtbar zutage. Ja, im Grunde geht es um unseren alltäglichen Götzendienst. Und Götzendienst ist ja, wenn wir unser Vertrauen und damit unseren Glauben, unser Hoffen, auch unsere Ehrerbietung nicht auf den einen wahren Gott richten, sondern auf etwas anderes. Auf die Produkte unserer Fantasie, auf unsere Umwelt, auf Menschen, auf Mächte, auf Systeme und natürlich vor allem auf uns selbst. Ja, unser eigenes Ich ist eigentlich der übelste Götze von allen. Und darum lesen wir hier auch jedes Mal das Gesetz Gottes im Gottesdienst. Ja, wir schauen uns im Spiegel des Gesetzes Gottes an. Und dann schauen wir uns auch im Licht des Evangeliums in der Wortverkündigung an. Und dann sehen wir, wie dieser ganze goldene und silberne Überzug von uns abblättert. Und dann erkennen wir, wie wir in Wirklichkeit sind. Und wenn wir das tun, wenn wir das erkennen, dann bleibt wirklich nichts anderes zu tun, als diesen Haufen Elend hinauszuwerfen, wie etwas Unreines. Und das wollen wir auch tun. Und zwar nicht nur einmal. Es ist ja so eine Illusion, der manche anhängen, dass das eine einmalige Angelegenheit ist. Ja, man muss sich nur einmal von sich selbst abwenden, sein Leben Jesus übergeben, dann geht es nur noch bergauf. Aber so ist es nicht. Ja, schon am nächsten Tag, da liegen wir schon wieder am Boden. Oder in den Worten von Vers 22, dann sind wir schon wieder in Gold und Silber eingehüllt, als unser eigener Götze. Ja, wir werden diese Natur nicht los. Darum sind wir ständig gerufen, uns im Spiegel des Wortes Gottes in rechter Weise zu erkennen, unsere Sünden zu bereuen Vergebung bei Christus zu suchen und an ihm, dem guten Lehrer, nachzufolgen. Die Frucht der Errettung ist die Erkenntnis, dass wir in uns selbst nichts sind, aber in Christus alles. Dass wir in Christus und in Christus allein vor Gott bestehen können. Aber zu Christus kommen wir durch Glauben. Und dieser Glaube wird entfacht und gestärkt durchs Evangelium. Und das Evangelium kommt durch das Lesen und Hören auf das Wort Gottes. Und vergessen wir auch nicht das zweite Mittel, um die Gemeinschaft mit Gott zu erhalten und zu pflegen, nämlich das Gebet. Das Volk Gottes hat wirklich ein großes Vorrecht. Es darf Gott kennen. Es darf mit Gott, mit dem heiligen Gott, Gemeinschaft haben. Gott offenbart sich uns in seinem Wort und sichtbar in seinem Sohn. Gott führt uns, Gott leitet uns. Immer auf dem richtigen Weg, indem er uns dazu bringt, von uns selbst wegzublicken. Ja, auch von unseren Sorgen, von unseren Nöten, von unseren Ängsten, die uns gefangen halten. Ja, das können wir alles ihm übergeben und ihm und seinem Wort, seinen Verheißungen vertrauen. Mit dieser Botschaft sollte Jesaja den Überrest des Volkes trösten. Und mit derselben Botschaft tröstet er auch uns. Ja, unser Gott hat uns in seinem Sohn eine überreiche Gnade erwiesen. Und es ist eine Gnade, die wir nie wieder verlieren können. Nie wieder. Amen.